Also ich weiß nicht, ob jetzt nach der Werbung noch jemand irgendwie Lust hätte, mal zu wissen, was das mit Max Planck auf sich hat. schön, dass ihr hier geblieben seid und nicht heute euch als Friedienst fühlt. Also, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Es musste einfach sein. Das dritte Mal musste ich das jetzt zitieren in unseren Adventsgottesdiensten. Ich konnte es mir nicht verkneifen, denn dadurch wird schön was deutlich. Es wird dadurch deutlich, das Licht nimmt zu. Dieses große Ereignis kommt näher. Das war ja auch die Idee vom Adventskranz. Einfach zu bemerken, dass dieses große Fest näher rückt. Jetzt ist es bald soweit. Und wie wir am letzten Sonntag gesehen haben, kann unser Blick dabei auf zwei besondere Ereignisse gelenkt werden. Das eine, was näher kommt, ist das diesjährige Weihnachtsfest. So die große Geburtstagsfeier für den Sohn Gottes. Ne? Alfred hat das schon gesagt. Also der Sohn Gottes, der extra für uns Menschen auf diese Erde gekommen ist, wurde ein Kind, hilflos, schwach, klein, um uns Menschen nahe zu sein. Er hat uns gezeigt, wie Gott ist. Er hat uns überhaupt erst die Begegnung mit Gott ermöglicht. Und das alles nahm seinen Lauf damals in Bethlehem ganz unscheinbar und ärmlich in einem Stall. Aber daraus ist die größte Heldenstory geworden, die es überhaupt gibt. Jesus ist durch seinen Tod und durch seine Auferstehung zu unserem Retter geworden. Und diese ganz besondere Geburt in Bethlehem mit all ihren Folgen ist so wunderbar, dass wir sie mit großer Freude jedes Jahr aufs Neue feiern. Das ist das eine. Das andere, was näher kommt, ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Das haben wir am letzten Sonntag näher betrachtet. Wer diese Predigt am letzten Sonntag verpasst hat, der kann sich hinten bei der Technik eine CD davon kaufen und damit gleichzeitig einfach so die immer mal wieder nötige Anschaffung neuer Geräte unterstützen. Wenn wir auf die Wiederkunft von Jesus Christus schauen, dann nehmen wir eine prophetische Perspektive ein. Es geht dann um etwas, was noch ganz und gar Zukunftsmusik ist, was wir noch nie erlebt haben. Wir haben keine Erfahrung darin und wir können uns auch nicht so genau vorstellen, wie das werden wird. Für heute, für diesen Sonntag, gibt uns die Perikopenordnung, also diese Liste von Vorschlägen für die sonntäglichen Predigttexte, einen Bibelabschnitt vor, der uns mitnimmt in eine Situation, in der es den Menschen genauso ging. Da wurde von etwas gesprochen, was zu dem Zeitpunkt noch Zukunftsmusik war. Das kannte noch keiner. Das konnten die Menschen sich nicht vorstellen, was da kommen soll und was da passieren würde. Und sie konnten sich auch nicht vorstellen, wie es passieren würde. Sie kannten nur einige prophetische Aussagen aus den alten Schriften. Und hier im Lukas-Evangelium Kapitel 3 wird uns beschrieben, wie diese alten Prophezeiungen langsam Wirklichkeit werden. Wir müssten dazu mal die Bibel aufschlagen. Ich habe das heute nicht für den Beamer mitgebracht. Lukas, Evangelium, Kapitel 3. Es geht um die Verse 1 bis 14. Lukas 3, 1 bis 14. Ich lese uns das mal vor. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte als Fürst in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis und Lysanias in Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Daraufhin durchzog er die ganze Jordan-Gegend und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. So steht es schon im Buch des Propheten Jesaja. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bereitet den Weg für den Herrn, ebnet seine Pfade. Die Täler sollen aufgefüllt und die Berge und Hügel eingeebnet werden. Krumme Wege sollen begradigt werden und holprige eben gemacht. Dann werden alle Menschen das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Wer zwei Hemden hat, gab er zur Antwort, soll dem eins geben, der keins hat. Wer zu essen hat, soll mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer wollten sich taufen lassen. Rabbi, fragten sie, was sollen wir tun? Fordert nicht mehr, als euch zusteht, sagte Johannes. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir tun? Beraubt und erpresst niemand, war seine Antwort. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Soweit das Wort Gottes für uns heute Morgen. Jetzt könnte man vielleicht denken, warum dieser Predigttext? Johannes der Täufer, das ist doch eigentlich überholt. Warum sollen wir uns denn heute noch mit ihm beschäftigen? Mittlerweile ist Jesus doch gekommen und er war ja nur so ein Vorläufer. Ich brauche doch gar keinen Johannes mehr. Und dann noch seine radikalen Forderungen, die brauche ich schon gar nicht. Der unterbricht ja irgendwie so total die schöne Advents- und Weihnachtsgeschichte von Jesus. Und abgesehen davon, mal unter uns, er war ja schon ein bisschen komischer Kauz, dieser Johannes, oder? Ne, dieser Wüstenprediger. Allein seine Ernährung. Heuschrecken hat er gegessen und Honig von wilden Bienen. Und Wein und Bier hat er wohl auch nicht getrunken. Der war irgendwie noch frömmer als Jesus selbst, ja? Den hat man ja sogar einen Vielfraß und Säufer genannt. Aber bevor wir jetzt diesen Text einfach so abtun, sollten wir uns Johannes vielleicht doch mal stellen und fragen, was hat denn dieser Text mit mir zu tun? Der fängt ja ein bisschen technisch an, das, was wir hier lesen. Wenn man es eilig hat, dann liest man vielleicht einfach drüber hinweg. Ne, da wird vom Kaiser gesprochen, von Statthaltern, Fürsten und hohen Priestern. Dass Lukas das so akribisch notiert, das ist aber keinesfalls nebensächlich. Lukas macht mit dieser Auflistung wichtiger Persönlichkeiten nämlich eines deutlich. Was ich euch erzähle, ist tatsächlich passiert. Ich erzähle keine Heldensaga, die mehr Legende ist als Wahrheit. Was Lukas berichtet, kann man in der Weltgeschichte verorten. In Rom war inzwischen Tiberius Kaiser, also nicht mehr Augustus, wie zur Geburt von Jesus. In Judäa hatte der römische Statthalter Pontius Pilatus das Sagen. Lange haben sich die Forscher gefragt, ob es den wirklich gab, aber 1961 wurde in Caesarea eine Inschrift gefunden, die seine Existenz und auch sein Amt bestätigte. Herodes Antipas und Philippus, das waren Söhne von Herodes dem Großen. Der hatte sein Reich per Testament unter seinen Söhnen aufgeteilt und zwei von denen werden hier von Lukas genannt. Philippus ist derjenige, der zu Ehren des römischen Kaisers eine bestehende Kleinstadt ausgebaut hat und sie dann Caesarea Philippi nannte. Und dann wird noch ein gewisser Lysanias genannt, der in Abilene herrschte. Tja, keiner weiß so genau, warum Lukas ausgerechnet diesen Herrscher noch nennt. Aber egal. Also wichtig ist, das Wirken von Johannes, genauso wie das Wirken von Jesus, war ganz deutlich und nachvollziehbar eingebettet in reale Zeitgeschichte. Es geht um echte handelnde Personen. Da waren echte Predigten zu hören und echte Menschen haben auf diese Predigten reagiert. Das muss uns bewusst sein. Wagen wir es nicht, diese wahren Vorgänge aus irgendwelchen Überlegenheitsfantasien heraus als Mythen abzuschreiben. Ja, die wussten das ja damals nicht besser. Da hat man ja so manches für wahr gehalten, was eigentlich eher eine Legende war. Heute wissen wir es besser. Nein, so leicht dürfen wir es uns nicht machen. Lukas hat sich viel Mühe gegeben, das deutlich zu machen. Da haben reale Menschen gehandelt. Menschen, die ein ganz bodenständiges Leben geführt haben. Menschen, die wussten, wo der Hase langläuft, die sich nicht so leicht hinters Licht führen lassen. Der Apostel Paulus hat das später in seinem ersten Brief an die Korinther auch mal hervorgehoben. Wenn Christus nicht auferstanden ist, hat er geschrieben, also wenn das alles nicht Realität, sondern eher so ein bisschen fromme Übertreibung wäre, dann würden wir Christen die bedauernswertesten Menschen auf dieser Erde sein. Wir würden ja etwas glauben, was keine Grundlage hat. Wir würden uns auf etwas verlassen, was keinerlei Bezug zur Wirklichkeit hat. Welche Relevanz sollte das denn dann alles überhaupt noch haben? Aber Christus ist auferweckt worden. Diese ganze scheinbar unglaubliche Botschaft von seinem Tod und seiner Auferstehung und von unserer Rettung aus Gnade ist wahr. Diese ganzen Geschehnisse sind Teil der Weltgeschichte. Lukas hat sie als gewissenhafter Historiker nach den Gepflogenheiten seiner Zeit festgehalten. Diese Geschehnisse sind aber auch ein Teil der Heilsgeschichte, die nur von den Glaubenden für wahrgenommen wird. Und das alles hat damals im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius seinen geschichtlichen und auch seinen heilsgeschichtlichen Anfang genommen. Durch Johannes wurden diese Vorgänge zum ersten Mal öffentlich. Seine Predigt in der Wüste hat die Menschen in Scharen angezogen. Was war das für einer, dieser Johannes? Er bekam von Gott eine ausgesprochen bedeutende Funktion zugewiesen. Er wurde zum Propheten berufen. Und das war schon was Besonderes, denn etwa 450 Jahre vorher war die Zeit der Propheten zu Ende gegangen. Der Prophet Maleachi war der letzte gewesen, durch den Gott gesprochen hatte. Danach herrschte jahrhundertelang göttliche Funkstille. Aber jetzt war wieder ein Mann von Gott als Prophet beauftragt. Seine Aufgabe war es, nach Lukas 1, Vers 17, alle Ungehorsam auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Bereit für sein Kommen. Das ist man nicht einfach so. Das braucht Vorbereitung und Veränderung. Johannes hat erfolgreich dazu angestachelt. Offensichtlich hatte er eine sehr starke Ausstrahlung, denn die Menschen liefen viele Kilometer, um ihn zu hören. Von Jerusalem bis in die Jordan-Gegend sind es, wenn ich so richtig geguckt habe, etwa 40 Kilometer Fußweg. Eine Strecke. Das ist also nicht nur so ein kleiner Ausflug. Das ist ein richtiger Weg. Und das alles nur, um seine Schuld zu bekennen und sich von Johannes taufen zu lassen. Seine Botschaft muss echt Eindruck gemacht haben. Johannes war somit wirklich ein großer Mann. Er war der Bote des Herrn. Er sollte Jesus, den Sohn Gottes, taufen und die Menschen auf sein Kommen vorbereiten. Mit seinem Auftreten geschieht etwas zwischen Gott und den Menschen. Himmel und Erde geraten in Bewegung. Gott redet wieder. Sogar noch viel mehr. Er kommt. Und Johannes darf das ankündigen. Da ist das Zitat aus dem Buch des Propheten Jesaja auch nicht weit hergeholt, was hier zitiert wird. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Die Täler sollen aufgefüllt, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Krumme Wege sollen begradigt werden und holprige eben gemacht. Und dann werden alle Menschen das Heil sehen, das von Gott kommt. Und genau das beginnt sich zu erfüllen, als der Prophet Johannes auftritt. Was für Bilder das sind. Da werden Berge abgetragen und mit dem Geröll werden die Täler aufgefüllt. Heute können wir das mit großen Maschinen tatsächlich ziemlich leicht machen. Damals war das kaum vorstellbar. Denn wenn das tatsächlich geschieht, dann ist das ein technisches Wunder. Und so müssen wir das Zitat aus Jesaja 40 auch verstehen. Da geschieht etwas Unmögliches. Gott tritt aus seiner Verborgenheit hervor. Er nimmt seine von ihm abgefallene und heillose Welt in Besitz. Er kommt zu uns. Das alles ist ein unerhörtes Geschehen. Das alles ist Advent. Die Realisierung des Menschen Unmöglichen. Das Unerhörte ereignet sich. Und die Initiative liegt ganz bei Gott. Auch wenn man diese Wüstenstimme so verstehen könnte, dass wir Menschen aktiv werden müssten, Aber es liegt nicht an unserem Wollen, nicht an unseren Zeitplänen. So nach dem Motto, Gott müsste doch jetzt mal. Oder vielleicht könnten wir ihm irgendwie doch auf die Sprünge helfen. Nein, Gott geht nach seinen eigenen Plänen vor. Er beruft sich seinen Propheten, wann er will. Und er kommt selbst. Bereitet den Weg für den Herrn, damit er kommt? Nein, weil er kommt. Darum sollen wir vorbereiten. Nichts hängt da eigentlich an uns Menschen. Gott selbst schafft die Voraussetzung und er sorgt für die Bewegung, die in Gang kommt und für die Wunder, die geschehen. Gott sorgt dafür. Das war schon beim ersten Kommen von Jesus so, damals vor etwa 2000 Jahren. Und das wird auch so sein, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt, sodass alle Menschen ihn sehen. Und das ist auch immer dann der Fall, wenn Jesus ein Menschenherz anrührt, wenn dieses Wunder geschieht, dass Gott zu dir kommt, dass er dich berührt, dann geht die Initiative von ihm aus. Sein Kommen ist nicht auf unsere Mithilfe angewiesen. Er kommt von ganz allein. Dass Gott kommt, steht fest. Das hängt nicht an uns. Aber ob er auch zu mir kommt, da kann ich einiges zu beitragen. Denn ich soll mich auf sein Kommen vorbereiten. So hat es Johannes damals seinen Mitmenschen im Namen Gottes zugerufen. Und so geht der Ruf auch heute noch um die Welt, gedruckt, gesprochen, gesungen, im Internet und auf Papier, eins zu eins im Gespräch oder gepredigt vor vielen Hörern. Auch meine Predigt heute ist dieser Ruf. Mach dich bereit für sein Kommen. Werde wach, nimm Gott ernst. Die Menschen damals haben Gott ernst genommen. Sie wollten bei Johannes ihre Sünden loswerden. Und so kamen ganz fromme Menschen zu Johannes, aber auch ganz normale. Und auch die kamen, die eigentlich jeder für Sünder hielt. Zolleinnehmer und Soldaten. Das waren Sünder qua Amt. Nicht nur, weil sie für die Römer arbeiteten, was ja schon schlimm genug war, sondern weil sie auch noch ihre Macht missbrauchten, um ihr Geld aufzustocken, ihr Gehalt. Und die haben ein Gespür dafür, dass sie Sünder sind. Und deshalb muss man es ihnen auch nicht nochmal in den Kopf schmeißen. Die Menschen fragen Johannes, was sie tun sollen. Und Johannes gibt ihnen sehr praxisnahe Tipps. Im Jordantal konnte es nachts ziemlich kalt werden und um vor der Nacht nach Hause zu kommen, war es zu weit. Die Strecke war eine ordentliche Strecke. Daher, wer heute mit zwei Leibröcken gekommen ist, um sich vor der Kälte der Nacht zu schützen und wer genügend Speise für den langen Weg mitgebracht hat, der gebe dem ab, der nicht so vorgesorgt hat, der nicht so versorgt ist, der einfach nicht genügend zu essen hat oder einfach nur vergessen hat, was mitzunehmen. Da geht es darum, dass wir wach werden und sehen, was um uns herum los ist, dass wir unsere Augen aufmachen. Die Situation ergibt, was zu tun ist. Kein langes Besinnen, kein Aufschieben, nicht nur mal drüber reden und nachdenken und dann wieder verschieben, sondern sehen, was der Augenblick verlangt. Sehen, was die Menschen um uns herum brauchen. In der Gemeinde geht es womöglich um den, der gerade neben dir sitzt. Ja, ihr dürft euch jetzt gern mal kurz umschauen. Aber es geht natürlich genauso auch um den Nächsten an deinem Arbeitsplatz, in der Fußgängerzone, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft. Überall haben wir solche Leute, die womöglich uns gerade brauchen. Und dann handeln. Vielleicht ist es dein Ohr, das du jemandem leihst, in dem du zuhörst. Deine Zeit, deine Liebe, deine tröstenden und mutmachenden Worte oder dein Hemd, dein Geld, deine Waschmaschine, weil die vom Nachbarn gerade den Geist aufgegeben hat, dein Butterbrot, weil dein Kollege seins vergessen hat oder der Mann in der Fußgängerzone noch viel mehr Hunger hat als du, dein handwerkliches Geschick. Wir werden ja nicht zur Armut verpflichtet, sondern zum Geben. Und im Teilen berührt uns das Reich Gottes. Auch den Zöllnern und Soldaten sagt Johannes etwas ziemlich Bodenständiges. Haltet euch an die Tarife und seid gerecht. Missbraucht nicht eure Macht, sondern gebt euch mit dem zufrieden, was ihr habt und verdient. Die Antworten sind so lebbar. Johannes sagt eben nicht, schließt eure Zollbüros und zieht mit mir durch die Wüste. Und er sagt auch nicht, legt eure Waffen nieder und fangt einen Bundesfreiwilligendienst an. Er sagt nur, missbrauche nicht, was du hast. Achte auf deinen Nächsten. Lass das, was Gott nicht gut finden kann und was dich von ihm wegbringt. Lass das. Wie kann ich mich vorbereiten auf sein Kommen? Indem ich das wegräume und ebne, was zwischen mir und Gott steht. Was im Weg ist. Was im Weg ist, um ihm fröhlich entgegensehen zu können. Das muss ich wegräumen. Vielleicht ist es dein Geld, das dir die Sicht auf Gott verbaut. Vielleicht sind es Sorgen oder Verletzungen, die deine Aufmerksamkeit ständig fesseln. Vielleicht ist es ein Spiegel im übertragenen Sinn, so dass du nur dich siehst und nicht Gott. Vielleicht ist es der Neid, der dich dazu bringt, auf andere zu sehen und eben nicht auf den kommenden Gott. Die Bußpredigt von Johannes ermöglicht es, den Glauben von der Theorie in die Praxis umzusetzen. Nicht nur in der Gemeinde, sondern dort, wo du die Woche überlebst. Im Geschäft, in der Klinik, im Büro, in der Schule, in der Familie, in der Küche. Ich habe es schon öfters gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist so wahr. Räumen wir die Hindernisse weg, die Berge und Täler und kehren wir um. Umkehren heißt, sich umzukehren, ne? Eine andere Richtung einzunehmen. Das ist etwas Aktives. Die Richtung ändern. Nicht mehr auf mich oder andere gucken. Wie komme ich an? Wie habe ich am meisten Erfolg? Was macht mich glücklich? Sondern auf Gott schauen. In und mit meinem Leben. Und dann leben, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Für ihn, zu seiner Ehre, nicht zu unserer. Diese Hindernisse, dieses Fehldenken und Fehlhandeln, das müssen wir wegräumen. Nicht als Werke, damit Gott kommt, sondern als Gebete, dass Gott auch zu mir kommt. Denn kommen wird er. Und der kommende Gott will Menschen, die für ihn offen und bereit sind. Und so ruft Johannes in der ganzen Jordan-Gegend, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Und die Leute kamen scharenweise zu Johannes. Was eigentlich ganz erstaunlich ist, denn seine Botschaft war nicht sehr kundenfreundlich formuliert und auch nicht wirklich schmeichelhaft. Also mir hat man das damals am Seminar in der Predigtlehre anders beigebracht. Schlangenbrut! Was ist das jetzt eigentlich für eine Anrede? Was ist das überhaupt, Schlangenbrut? Also vielleicht kann mir das mal jemand erklären, ich weiß nicht so ganz genau. Das Zorngericht Gottes, muss man das denn unbedingt betonen? Und dieses Radikale und Brutale mit der Axt und dem Feuer, das bringt doch die ganze Botschaft in Verruf, die wir haben, oder? Und dann wird es auch noch ziemlich werksgerechtigkeitsmäßig so mit Früchte hervorbringen, um zu beweisen, dass man wirklich seine Einstellung geändert hat. Haben wir da nicht von Jesus und später von Paulus ganz andere Töne gehört? Ich weiß nicht, kennt ihr diese Einwände im Kopf? Vielleicht habt ihr es vorhin beim Lesen des Textes auch so ein bisschen gehört. Jetzt machen wir aber nicht den Fehler, anzunehmen, dass diese Worte wohl nur den bösen Juden damals gegolten haben können. Es wäre auch ein Fehler anzunehmen, dass Jesus nicht so krass radikal war, sondern eigentlich nur lieb und dass der Johannes so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich lese euch einen Verweistext vor, Matthäus 12, Verse 33 bis 36, da predigt Jesus. Matthäus 12, 33, wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist er schlecht, sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Ihr Giftschlangenbrut, Wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Denn aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Worte von Jesus genauso wie von Johannes. Also müssen wir uns wohl auch dieser Predigtsalve von Johannes irgendwie stellen. Was meint er damit, wenn er von Schlangenbrut redet, von Abrahams Kindern und Bäumen mit Früchten und Äxten, die an die Wurzel gelegt sind? Johannes geht es um die Wahrheit. Die Wahrheit tut weh. Da wird einem irgendwie hinter die Maske geschaut, hinter die Kulissen. Aber die Wahrheit macht frei. Um welche Wahrheit geht es hier? Es geht um die Wahrheit über die Frommen und ihren misslingenden Glauben. Johannes wirft den Leuten vor, dass sie schlecht, unklug, dumm und auch hinterlistig sind. Warum? Weil sie denken, sie werden schon gerettet, wenn Gott kommt, um zu richten. Wir sind ja schließlich das heilige Volk. Wir gehören per Abstammung dazu. Wir sind Abrahams Söhne. Und außerdem sind wir schon so lange dabei. Meine Oma und mein Opa haben auch schon geglaubt. Sie leben, als wäre der Glaube vererbbar. Könnte es sein, dass diese Meinung auch heute noch ziemliche Verbreitung hat? Und Johannes wird so drastisch, weil die Leute denken, alles zu wissen, was nötig ist. Und die Frommen damals, genauso wie wir Frommen heute, wissen ja auch unglaublich viel über die Heilige Schrift, was Gott so alles getan hat, welche Gesetze es gibt, warum man den Sabbat halten soll, wer Jesaja war, wer Johannes der Täufer war, warum Jesus gestorben ist. Aber Johannes sagt, Vorsicht, Vorsicht. Das ist ein Teufelsspiel. Und der Teufel gewinnt. Wenn wir den Glauben nur als eine Familientradition und als Familiengewohnheit leben und solange wir nur wissen, dass Gott existiert, sind wir noch nicht bei ihm angekommen. Denn dass es einen Gott gibt, das wissen sogar die Dämonen. Und sie zittern vor Angst, heißt es im Jakobusbrief. Nein, Johannes ruft uns zur Umkehr auf, ganz persönlich. Er ruft zu einer wahren, zu einer ehrlichen Umkehr auf, in unseren Herzen. Und die Menschen, die hören das und sie lassen sich taufen. Sie wollen umkehren, um bereit zu sein für Gottes Kommen. Sie wollen ihre Sünden hinter sich lassen. Sie haben Berge und Täler weggeräumt. Was das konkret war, das geht keinen Dritten etwas an und deshalb wird es auch nicht überliefert, wovon die so im Einzelnen umgekehrt sind. Und auch Johannes kommentiert nichts, sondern er taucht jeden Einzelnen, der persönliche Sache mit Gott machen will, einfach unter. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir können neu anfangen. Das ist doch die Chance. Johannes tauft noch nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist noch nicht die Glaubenstaufe, die seit Jesus möglich ist. Es ist eine Bußtaufe, eine Taufe, mit der eine radikale Umkehr verbunden ist. Und diese radikale Umkehr, diese persönliche Umkehr, dieses Ausräumen und Hinwenden zu Gott, das lebt auch in der Glaubenstaufe fort. Ob das für dich vielleicht jetzt mal dran ist, dich taufen zu lassen? Nicht mehr einfach nur so mitzuschwimmen, sondern selbst einzutauchen in das neue Leben, das Jesus schenkt. Gott erneuert unser Herz und er ruft zum Handeln auf. Das bedeutet, dass Wissen zur Tat wird. Es geht darum, den Lebensschrott wegzuräumen. Wir sollen das wegräumen, was uns blockiert und was uns den Kopf verdreht und frei werden, um Jesus hereinzulassen und um ihm ähnlicher zu werden. Nicht um unser Leben zu verschönern oder um sich das Heil zu erwerkeln, sondern um Früchte hervorbringen zu können. Früchte aus dem Hinwenden zu und dem Empfangen von Gott. Die Umkehr darf nicht im Gedanken stecken bleiben, sondern soll aktiv werden und Früchte hervorbringen in unserem Leben, in unserem Alltag. als Reaktion auf Gottes Vergebung. Es ist ein neuer Lebensstil. Ein Lebensstil, der uns bereit macht für sein Kommen. Ein Lebensstil, den Jesus durch seinen Geist in uns wecken will. Werden wir wach und reden wir nicht so leichtsinnig wie diese Schlangenbrut. Das wird schon. Gott ist nicht auf uns angewiesen. Er kann sich ganz einfach ein neues Volk schaffen, das ihn anbetet und das so lebt, wie es der eigentlichen Gebrauchsanweisung entspricht. Gott meint es wirklich ernst. Sowohl sein Angebot der Vergebung, als auch, dass es ein Verlorensein gibt. Denn die Axt ist wirklich schon angelegt. Dass wir Schrott in unserem Leben haben, das ist nicht das eigentliche Problem. Wie wir damit umgehen und wohin wir damit gehen, das ist das eigentliche Problem. Die Axt zielt auf Heuchelei, nicht auf die Wahrheit. Sie zielt auf einen Baum, der nur Blätter trägt und keine Früchte. Das, was jetzt fällig ist, das kann ich nicht vor mir herschieben. Ich muss bereit sein für sein Kommen. Jetzt. Amen.